Also Kirchenführer behaupten natürlich häufig, die Christen in Syrien stünden auf der Seite Assads. Das stimmt natürlich so nicht. Es gibt also durchaus Angaben aus Kirchenkreisen, dass bis zu 80% der Christen nach wie vor auf Assads Seite stehen würden. Das muss man nicht glauben. Christen kämpfen für und gegen das Regime, militärisch und politisch in der Opposition. Und in noch viel größerer Zahl haben sie mit den Füßen entschieden, haben die Heimat verlassen oder sogar Syrien selbst, sind zu Binnenflüchtlingen oder Flüchtlingen geworden. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, ob sie zurückkehren werden. Das wird man sehen. Und auch das zeigt natürlich, dass die Behauptung, alle Christen würden zum Regime stehen, nicht unbedingt richtig ist.
Aber die Kirchenführer jedenfalls, die scheinen sehr stark auf der Seite des Regimes zu stehen. Die überschlagen sich zum Teil mit Lob und Verständnis für Assad. Haben die sich kaufen lassen? Brutal gefragt.
Naja, zunächst muss man sagen, dass vor 2010 man überhaupt nichts anderes sagen konnte. Schlicht, weil man sonst Gefahr gelaufen wäre, sich in massive Schwierigkeiten zu bringen. Also wusste man, was man sagen musste. Darüber hinaus muss man natürlich auch einräumen, dass die Lage für die Christen in Syrien, genauso wie im Irak unter Saddam Hussein, natürlich viel günstiger war als in vielen anderen islamischen Ländern der Region. Und das trotz der Tatsache, dass auch in Syrien der Präsident ein Muslim sein muss und die islamische Jurisprudenz eine wesentliche Rolle der Rechtsetzung ist. Was den Christen zugestanden war und ist, ist Kultusfreiheit, Gottesdienstfreiheit. Und das war natürlich in Syrien schon relativ viel im Vergleich mit anderen Ländern der Region. Zudem konnten sie, das muss man auch sehen, ohne Probleme Kirchen und kirchliche Gebäude errichten. Einschränkungen, wie zum Beispiel in Ägypten, hat es dabei nicht gegeben. Der Staat hat in Einzelfällen sogar Grundstücke für den Bau von Kirchen zur Verfügung gestellt. Insgesamt muss man sagen, dass die Kirchen frei waren, als sie sich nicht um die Politik gekümmert haben und diesbezüglich auch die Augen verschlossen haben. Folglich kann man durchaus sagen, dass sie sich haben kaufen lassen, genauso wie im Übrigen auch die sunnitischen Muslime. Wäre das nicht so gewesen, gäbe es das Regime schon lange nicht mehr.
Im Moment sieht es ja nicht danach aus, als ob das Assad-Regime stürzen würde. Aber was würde eigentlich passieren, wenn es doch dazu käme? Gäbe es dann womöglich so ein bisschen wie parallel zum Irak auf einmal antichristliche Ausschreitungen, weil die offiziellen Christen doch sehr nah am Regime waren?
Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, wenn es überhaupt zu beantworten ist. Dort, wo jetzt schon radikale Islamisten das Sagen haben, ist die Lage der Christen natürlich prekär, das ist keine Frage. Dort, wo Christen und Muslime friedlich zusammenleben, gerade auch dort, wo viele Flüchtlinge zusammenleben, im Tal der Christen, in den Städten an der Küste, haben Christen und Muslime durchaus das zwangsweise Zusammenleben auch neu gelernt. Da wird also auch aus Kirchenkreisen durchaus berichtet, dass es da also sehr positive Entwicklungen gibt. Das könnte tragen. Auch in der Zukunft, zumindest kann man das hoffen, aber sicher sein kann man natürlich nicht.
Man hört manchmal von Christen zur Verteidigung Assads, Syrien sei ja eigentlich ein säkularer Staat, übrigens auch wie der Irak Saddam Husseins mal. Aber stimmt das überhaupt? Ist Syrien wirklich säkular oder ist das nur scheinbar?
Es ist natürlich nur ein scheinbar säkularer Staat, wie die anderen Staaten auch in der Region. Die Religion des Präsidenten ist ausschließlich der Verfassung der Islam. Die islamische Jurisprudenz ist die wesentliche Quelle der Rechtsetzung. Also insofern kann man natürlich von einem säkularen Staat sicher nicht sprechen. Der Staat respektiert alle Religionen und garantiert die Freiheit der Ausübung der religiösen Riten. So steht es in der Verfassung. Was für die Christen positiv ist, was aber natürlich auch jetzt zum Beispiel nicht Religionsfreiheit im eigentlichen Sinne bedeutet, ist die Tatsache, dass es ein Personenstandsrecht gibt, auch in dem Fall konkret für die Katholiken, für die anderen christlichen Religionsgemeinschaften gibt es das nicht in der Art, wie es die Katholiken zumindest nach 2006 bekommen haben. Also insofern kann man sicher nicht von einem säkularen Staat sprechen, sondern es ist natürlich ein islamisch geprägter Staat mit einem gruppenorientierten Personenstandsrecht für die Muslime, für die Christen und da wiederum unterteilt für die einzelnen Gruppen.
Was genau bedeutet dieses Personenstandsrecht für Katholiken?
Das Personenstandsrecht ganz allgemein bedeutet, dass alle Fragen, die eben den Personenstand, also das Familienrecht, das Erbrecht und natürlich alle Fragen, die in irgendeiner Weise tatsächlich die Person betreffen, dass die nach den Regeln, jetzt in Anführungszeichen, der jeweiligen Religionsgemeinschaft geregelt sind. Und da sind natürlich in der Vergangenheit, gerade wenn es um das Personenstandsrecht der christlichen Religionsgemeinschaften geht, viele Fragen nicht geklärt worden. Zum Beispiel das Thema Adoption ist ein Thema, das in der gesamten islamischen Welt, die sich noch an den Vorgaben des osmanischen Personenstandsrechts orientiert, überhaupt nicht geregelt gewesen. Das ist jetzt natürlich in diesem neuen katholischen Personenstandsrecht geregelt, das allerdings nur für die katholischen Kirchen, das heißt also für die griechisch-katholische Kirche und alle anderen unierten katholischen Kirchen, sowie für die römisch-katholische Kirche gilt.
Aber wenn es solche Sonderrechte für die katholischen Christen der verschiedenen Riten in Syrien gibt, dann kann man schon fast verstehen, warum die Kirchenführer sich so stark zum Assad-Regime bekennen.
Das ist richtig. Also ich meine, wenn man die Leute kennt, die natürlich damals auch, wie soll man sagen, über dieses Personenstandsrecht verhandelt haben, dann ist es natürlich eine ganz klare Sache, dass der Zugang, den es gegeben hat zur Regierung und zum Regime und selbst zu Bashar Assad selber, dass der natürlich, sozusagen, komfortabel war und natürlich auch vieles ermöglicht hat, was ohne diese Zugänge und ohne diese Verbindungen nicht möglich gewesen wäre. Und dass man natürlich sich schwer damit tut, sich vorzustellen, dass das alles irgendwann nicht mehr so der Fall sein sollte. Das ist natürlich irgendwie nachvollziehbar.
Sie haben eine Analyse zu Christen in Syrien für die Adenauer Stiftung geschrieben und darin nennen Sie den päpstlichen Nunzius in Damaskus, Kardinal Mario Cenari, bemerkenswerterweise Kardinal, den bemerkenswertesten derzeit in Syrien tätigen Kirchenvertreter.
Ja, ich würde schon sagen, dass das so ist, denn ich meine, der erste Punkt, der ihn natürlich heraushebt aus der Gruppe der Kirchenführer oder der Würdenträger der Kirchen, ist natürlich die Tatsache, dass er im Grunde genommen sich total neutral verhalten hat in der gesamten Situation. Neutral in dem Sinn, dass er natürlich nicht sich hat einbinden lassen in den Lobpreis des Regimes, sondern dass er seine Position gegenüber dem Regime vertreten hat von Anfang an, dass er das Regime kritisiert hat, aus der Sicht des Regimes sicher in, wie soll man sagen, eher inakzeptabler Weise, dass er das gesagt hat, was gesagt werden musste und vor allem natürlich, und das wird ihm sicher auch von vielen Christen im Land hoch angerechnet, dass er eben geblieben ist in der Situation, wo eigentlich alle Botschafter oder fast alle Botschafter das Land verlassen haben. Das hat er nicht getan. Er ist ja jederzeit immer wieder zurückgekehrt, ist bei den Menschen geblieben und hat sich auch nicht dadurch abschrecken lassen, zurückzukehren, dass ihm sicher bewusst und bekannt ist, dass das Regime es gerne sehe, wenn er lieber schon gestern das Land verlassen hätte als erst morgen.
Warum? Das ist doch für das Regime eine tolle Sache, dass der Botschafter des Papstes in Damaskus geblieben ist. Ist das nicht so?
Das kann man natürlich so und so sehen. Einerseits ist das natürlich eine Heraushebung des Regimes, wenn natürlich der Botschafter des Papstes dort bleibt. Aber wenn natürlich der Botschafter eines bestimmten Staates dort bleibt und, wie soll man sagen, sich dann zurückhält in seinen Äußerungen über das, was das Regime tut oder was in dem Land insgesamt passiert, dann ist es natürlich für das Regime, für den Staat sicher angenehmer, als wie wenn es so ist wie mit Kardinal Cenari, der natürlich immer ganz offen und sehr deutlich prononciert das kritisiert hat, was im Land passiert und wofür ja nicht nur die Islamisten verantwortlich und schuldig sind, sondern sicher auch das Regime.
Herr Öhring, wir haben in den letzten Monaten sehr oft mit Bischof Antoine Odo, dem chaldäischen Bischof von Aleppo und Caritas-Bischof für Syrien gesprochen. Und Odo, übrigens ein Jesuit, ist immer sehr bitter und spricht auch von einer internationalen Einmischung und internationalen Interessen, die die ganze syrische Gemengelage so schwierig machten. Ist das wirklich so oder muss man das immer mit einer Prise Salz nehmen? Der steckt ja auch in einer gewissen Zwangslage.
Na gut, erstens wird natürlich Bischof Odo sicher auch in einer gewissen Zwangslage stecken, das ist ganz klar. Er lebt im Land, er hat natürlich eine große Verantwortung, insbesondere auch als Caritas-Direktor und muss natürlich auch dafür sorgen, dass die Caritas dort so funktionieren kann, wie sie eigentlich zum Nutzen der notleidenden Menschen funktionieren sollte. Auf der anderen Seite hat der Bischof natürlich vollkommen recht, wenn er sagt, dass natürlich der ganze Konflikt auch mit Einmischungen von allen möglichen Seiten zu tun hat. Die Kritik geht natürlich in Richtung Westen, die Kritik muss aber noch viel deutlicher natürlich auch in Richtung arabische Welt gehen oder überhaupt islamische Welt, denn viele der Akteure und insbesondere natürlich auch ihre Unterstützer sind natürlich in dem Teil der Welt zu sehen. Also insofern ist der Vorwurf, der manchmal so rüberkommt, als ob er sich im Wesentlichen an den Westen richtet, der Syrien vergessen hat, der die Menschen in Syrien, insbesondere auch die Christen in Syrien vergessen hat, so zumindest nicht zu halten.
Aber stimmt es denn aus Ihrer Sicht, was Bischof Odo sagt, dass nämlich die Syrer, wenn sie nur unter sich wären, sich eigentlich schon zusammenraufen würden? Oder ist das doch eher eine fromme Hoffnung?
Naja gut, wenn es den Konflikt nie gegeben hätte, dann könnte das natürlich so sein. Das ist richtig. Aber ich meine, das ist natürlich immer die Frage, was wäre, wenn? Ich meine, es ist eben nicht mehr so und man muss jetzt damit leben, dass man in irgendeiner Weise eine Lösung für den Konflikt findet, die den Interessen aller gerecht wird und die vielleicht am Ende auch dazu führen kann, dass zwar nichts mehr so ist, wie es vor 2010 war, das ist gar nicht mehr vorstellbar, dass das so sein könnte, aber dass zumindest friedliches Zusammenleben wieder möglich ist in Syrien.
Gibt es eine Christenverfolgung in Syrien?
Das ist eine schwierige Frage, da kann man mit Ja und mit Nein antworten. Das Regime hat Christen nicht verfolgt, weil sie Christen waren. Christen sind aber natürlich immer wieder verfolgt worden, wenn sie nicht bereit waren, sich in den engen vorgegebenen Grenzen zu bewegen, die einfach das Regime natürlich vorgegeben hatte. Wenn sie sich zum Beispiel politisch äußern wollten oder dergleichen mehr, das betraf aber natürlich dann Muslime genauso. Christen sind aber im syrischen Bürgerkrieg natürlich auch genauso Opfer geworden wie alle anderen. Und da sind sie natürlich nicht nur Opfer der Islamisten geworden, sondern auch Opfer des Regimes. Das ist ganz klar. Dass die Islamisten auf der anderen Seite, egal welcher Couleur oder Gruppe, Christen verfolgen, ist keine Frage. Dafür gibt es viele Beispiele. Unterscheiden muss man aber auch da in jedem Fall zwischen Muslimen und Islamisten. Es gibt viele Beispiele, wo das Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen auch heute noch gut funktioniert. Und es gibt Fälle, wo Muslime Christen in prekären Situationen auch geholfen haben. Auch Leute, die also direkt betroffen waren von ganz speziellen Situationen, zum Beispiel der syrisch-katholische Pfarrer Jacques Murat, aber auch andere berichten von solchen Ereignissen, die man also gar nicht als bedeutsam genug ansehen kann. Ob das hält, wenn sich die Rahmenbedingungen insgesamt ändern sollten, wenn sie noch schlechter werden, wenn in Syrien ein islamisches oder gar islamistisches Regime an die Macht kommt, das ist natürlich die große Frage.
Sie haben in Ihrer Analyse von christlichen Milizen in Syrien gesprochen. Das hat mich erstaunt. Wie kommt es denn dazu?
Naja gut, ich meine, die Frage ist natürlich für viele Christen in Syrien, genauso wie in anderen entsprechenden Situationen, zum Beispiel im Irak, wenn sie nicht von vornherein entscheiden, das Land zu verlassen aufgrund der Situation, dann halt etwas zu tun, um natürlich zu verhindern, dass die Situation sich in einem derartigen Maß ändert, dass für sie am Ende vielleicht auch das Leben und Überleben in Syrien gar nicht mehr möglich wäre. Und deswegen haben sich natürlich einige, das sind natürlich dann meistens auch Leute mit sehr guten Verbindungen zum Regime, aber in Einzelfällen auch durchaus Leute mit guten Verbindungen zur Opposition, jetzt nicht zur islamistischen Opposition, sondern zur tendenziell eher säkularen Opposition, zum Beispiel im Nordosten des Landes, dafür entschieden, Milizen aufzubauen und mit diesen Milizen dann halt auch in den Kampf einzugreifen. Die Milizen sind natürlich jetzt keine großen Milizen, also man muss sich da nicht vorstellen, dass es sich hier um Tausende von christlichen Kämpfern handelt. Es sind kleine Gruppen, wie groß die jeweils sind, das ist also schwer nachzuvollziehen. Aber die Zahlen der Opfer und auch der Verletzten dieser Milizen sprechen dafür, dass es also wirklich sehr kleine Gruppen sind. Die aber natürlich im Verbund mit anderen Milizen, meistens natürlich aus dem Umfeld des Regimes, in Einzelfällen, wie ich schon gesagt habe, auch aus dem Umfeld oppositioneller Gruppen dann kämpfen und natürlich diese dann auf die Weise auch verstärken.
Man hört jetzt immer wieder mit etwas dramatischem Unterton, die Geschichte des Christentums in Syrien gehe eigentlich zu Ende. Wie viele Christen gibt es denn noch in Syrien und ist das wirklich so, dass das an ein Ende kommt? Wo ist der Trend?
Das ist natürlich eine der schwierigsten Fragen, denn man hat immer behauptet, dass vor dem Konflikt rund 10% der Bevölkerung in Syrien Christen gewesen wären. Es gibt dann so viele Meinungsäußerungen und auch Untersuchungen, die eigentlich eher dafür sprechen, dass das schon damals nicht gestimmt hat. Also es gibt Zahlen zum Beispiel für 2008, die davon sprechen, dass die Zahl der Christen schon damals möglicherweise schon knapp unter 5% der Gesamtbevölkerung war. Also insofern ist es sehr schwierig, jetzt eine Aussage zur heutigen Lage zu machen. Allgemein wird immer gesagt, ein Drittel der Bevölkerung und sicher auch ein Drittel der Christen seien inzwischen Binnenflüchtlinge, ein Drittel seien ins Ausland gegangen. Genaue Zahlen kann man da aber nicht sagen. Was klar ist, ist, dass zum Beispiel in den Nachbarländern oder in den regionalen Ländern in der Türkei, im Libanon und auch in Jordanien ungefähr 100.000 christliche Flüchtlinge leben. Und aus der Türkei, wo es ungefähr 50.000 Flüchtlinge insgesamt gibt, aus Irak und Syrien. Wenige Syrer, wird aber gesagt, dass natürlich die Zahl der christlichen Flüchtlinge, die also praktisch durch Syrien sich auf den Weg nach wo auch immerhin gemacht haben, natürlich noch viel größer ist. Viel deutlicher wird das mit den Zahlen in Syrien eigentlich, wenn man sich bestimmte Städte anschaut. Also die größten christlichen Agglomerationen hat es gegeben in Homs, in Aleppo und in Damaskus. Und in Damaskus ist es also von mehreren 100.000 auf inzwischen knapp 30.000 zusammengeschrumpft. Es gibt bestimmte Landesteile, wo es praktisch keine Christen mehr gibt. Also im Nordosten des Landes gibt es bestimmte ländliche Gebiete, zum Beispiel am Chabur-Fluss, wo alle Christen weg sind. Auch viele aus den kleineren Städten sind weg. Es gibt aber natürlich auch Gebiete, wo es heutzutage mehr Christen gibt, genauso wie auch mehr Muslime, allein aufgrund der Fluchtbewegung im Land, zum Beispiel an der Küste in den Städten Tartus und Latakie, aber auch im sogenannten Tal der Christen, parallel zur Küstenlinie.